Ja, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, das wünsche ich euch allen. Ja, ich habe heute einen Text aus der Welt, aus dem ersten Johannesbrief. Der Text ist vielleicht ganz einfach zu lesen, aber er ist vom Inhalt nicht ganz einfach. Ich lese mal 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 16. 1. Johannes 4, 7 bis 16. Ich lese vor nach der Elberfelder Übersetzung. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und Gott in ihm. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Soweit diese Verse. Ja, wenn wir aufmerksam zugehört haben, haben wir gemerkt, es sind eigentlich wenige Worte, die uns hier begegnen. So die Worte Liebe und Gott und Bleiben und Gemeinschaft. Und darum dreht sich alles. Und vielleicht in der Einleitung etwas zum Verständnis des Johannesbriefes. Die Briefe an des Apostel Paulus sind anders geschrieben. Paulus schreibt so wie eine Treppe, Stufe für Stufe, eins nach dem anderen, und er begründet das immer. Daher, umso mehr, deshalb. Bei Johannes ist es ganz anders. Selbst die Anrede, der Brief ist hat keinen Adressaten. Wir wissen nicht, wann er geschrieben ist. Er beginnt praktisch, wenn man so will, mitten im Satz, was wir mit unseren Händen gesehen und betastet haben, nicht? Das verkündigen wir euch. Und Johannes kann man so vergleichen, was er schreibt, ist wie ein Karussell. Es geht rund. Er stellt einige Worte hin, auch als Gegensatz, Licht und Finsternis. Die Sünde, Welt, und das Licht Gottes. Und so sieht er diese Gegensätze und zum Teil auch sehr scharfe Gegensätze. Und er begründet das nicht. Er stellt sie einfach dahin. Auch in diesem Abschnitt hier. Also, das ist ganz interessant, wenn wir jetzt sehen, Wahrheit, Liebe, Gott, Christus, Erlösung. Und dann keine Begründung, kein Weshalb, Warum, Weswegen und so weiter. Das ist interessant. Auch kein beschwichtigendes Wort, warum er das so schreibt, das lesen wir einfach nicht. Und deshalb ist manches so nicht verständlich oder schwer verständlich. Ich will das mal in einer Parabel, in einem Beispiel mal deutlich machen. Vielleicht kennt ihr das. Da sind 5 Blinde, die sollen einen Elefanten beschreiben. Ja, der Erste sagt, der lehnt sich an den Füßen des Elefanten und sagt, der Elefant ist wie eine Säule. Er fasst den Fuß des Elefanten an, ist ja auch wie eine Säule, nicht? Und der Zweite sagt, lehnt sich an der Flanke des Elefanten an und sagt, merkt, der Elefant ist wie eine Mauer. Und der Dritte sagt, nein, der fasst den Schwanz des Elefanten an, der Elefant ist wie ein Seil, nicht? Also, was die anderen alle sagen, ist alles Unsinn, nicht? Und der vierte sagt, nein, der steht an den Ohren des Elefanten, die fächern hin und her. Der Elefant ist wie ein Fächer, fächert mir frische Luft zu. Und der andere sagt, ach, ihr spinnt alles, nicht? Der Elefant, das ist wie ein polierter Stein, er steht bei den Stoßzähnen und fasst Stoßzähne an. Also alle fünf Blinden sind nicht in der Lage, den Elefanten zu beschreiben. Da muss also einer hin, der in der Lage ist, die Wahrheit zu sagen. Es muss einer hin, also der die Wahrheit ist, der sehend ist. Und dieser Sehende ist Jesus Christus, der ist in die Welt gekommen und hat uns die Wirklichkeit gebracht. Die Wirklichkeit und die Wahrhaftigkeit. Und hat uns gezeigt, wie wir Menschen sind. Wir sind Sünder, wir sind gottlos, wir sind von Gott getrennt, wir sind erlösungsbedürftig. So sind wir. Und hat zur Buße und zur Umkehr aufgerufen. Jesaja heißt es 59, ja, den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Wir sehen das auch in der augenblicklichen Weltlage, nicht? Es geht runter und drüber und keiner weiß, was noch auf uns zukommen wird. Den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Und wenn dann der Glaube in das Herz eines Menschen kommt, dann hat er etwas erkannt von der Wahrheit Gottes. Nicht? Dann sagt Johannes 8, Vers 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, wovon denn frei? Frei von, erstmal von der Schuld, unserer Schuld, Lebensschuld, und frei von unseren falschen Lebensentwürfen, von unseren falschen Vorstellungen. Der Heilige Geist, nach Römer 5, Vers 5, der ausgegossen ist in unsere Herzen, will uns zu Jesus führen. Wir wollen unser Leben seiner Regie unterordnen. Das ist die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit. Also, auch in der Politik sehen wir das. Der Mensch ist immer bestrebt, immer auf dem Weg und auf der Suche nach dem Paradies. Uns soll's gut gehen, noch besser gehen. Nicht? Die Politik träumt von Städten ohne Autos, und, wie paradiesische Zeiten. Nicht? Wasserstoff ist das Zauberwort. Nicht? Und man meint, also wenn Wasserstoff, dann haben wir endlich die Endlösung gefunden. Nicht? Das ist ein Trugwort natürlich, klar. Es gibt nichts Folge. Alles, was einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil. Wir sehen das auch in früheren Kulturen. Ich habe mal nachgelesen von der Oasenstadt Palmyra in Syrien. Ganz interessant. Es war eine Oasenstadt, die gewachsen ist, die nachher riesengroß war. Und die Historiker haben diese Stadt ausgegraben, freigelegt und dann aufgrund der Fakten versucht, diese Stadt nachzuzeichnen. Es war eine riesige Stadt mit einer fantastischen Kultur. Die haben sogar die Perser angegriffen, die Perser besiegt. Was ist von der Kultur übrig geblieben? Nichts. Ruin. Denken wir an Nebukadnezar, Hochkultur, 2300 vor Christus. Von Nebukadnezar gegründet. Nicht Babylon. Mit den hängenden Gärten der Semiramis. Oh, da träumt man von, wie die bewässert wurden. Aber das muss ja paradiesisch sein. Ja, und dann kamen die Assyrer. Zweimal haben die überfallen und besiegt und von Babylon ist nichts mehr übrig geblieben. Das ist so der Lauf der Geschichte. 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in unsere Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Auch wieder so ein verschachtelter Satz, nicht? Also, müssen wir mal aufbröseln, mal aufschnüren, das Paket. Also, das heißt, Gott handelt souverän. Er hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gesetzt. Und durch die Gnade hast du Jesus angenommen. Hast erkannt, dass Jesus der Heiland der Welt ist. Und dadurch ist der Lichtglanz des Evangeliums in dein Herz aufgegangen. Du hast ihn erkannt und du hast ein Stück der Herrlichkeit Gottes erkannt, des lebendigen Gottes. Und wer Gott erkannt hat, können wir auch übersetzen, Adam erkannte Eva, er liebte Eva, der liebt Gott und hat sich ihm seiner Gnade anvertraut. Hingabe. Also, Gott hat seinen Sohn dahingegeben, damit wir durch ihn Leben haben. So, das war jetzt die Einleitung. Jetzt kommen wir mal zu unserem Text. Das war jetzt erstmal das Vorgespräch. Johannes sagt hier, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Ich habe mir angewöhnt, immer, wenn ich solche Sätze lese, immer dahinter zu schreiben, was ist das? Was bedeutet das? Und dann müssen wir darüber nachdenken mit dem Worte Gottes. Was bedeutet das? Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das heißt, das tiefste Verlangen der Liebe ist nach Gemeinschaft, nach dem Gegenüber, nach seiner Nähe. Das will die Liebe. Die Liebe ist nicht auf Distanz gebaut, sondern sie strebt danach, sich mit dem anderen zu vereinigen, ihm nahe zu sein, ihn zu lieben, ihn ganz zu haben. Und die Liebe findet ihre volle Entfaltung dann in dem Gegenüber. Jeder, der in seiner Jugend mal verliebt war, die Älteren, wir wissen das. Ich weiß, wie ich mit 11 oder 12 Jahren das erste Mal einer Schülerin verliebt war. Oh, da, ich wusste so auch, wo die wohnt, Bergkamp 25, Rosemarie hieß sie, ja, und das wusste ich. Und dann bin ich mit dem Fahrrad da vorbeigefahren und habe ich gedacht, vielleicht kann ich einen Blick von ihr erhaschen, vielleicht sieht sie mich. Ich war zu schüchtern, um sie anzusprechen. Aber es war ein tolles Gefühl, daran vorbeizufahren, im Wissen, da wohnt die. Ach schön, und dann bin ich wieder zurückgefahren, vielleicht sieht sie mich. Das ist so die Liebe. Sie sehnt sich nach dem anderen, nicht? Will teilnehmen und die Liebe will sich mitteilen. Sie lebt von dem Gespräch, von dem Miteinander, von dem Mittragen. Das soll ein Beispiel sein für die Liebe Gottes. Wir sollen das Wesen und die Tiefe der Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus erkennen. Gott möchte uns ja nicht nur erlösen, sondern er möchte uns auch tiefer führen in die Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn. Da kommen wir gleich noch näher zu. Wir haben also die besondere Gnade, dass wir in Christus den gleichen Standort haben, Gott gegenüber, durch den Sohn. Also Gott hat uns geliebt in dem Sohn und er sieht uns in dem Sohn, er sieht uns fehlerlos, rein und geheiligt. Wir sind also in dem Vater und in dem Sohn vereinigt durch die Liebe des Vaters. In Christus, so sehen wir hieraus, nehmen wir am göttlichen Leben teil. An den Herzensgedanken Gottes teil. Wenn wir das Wort dann studieren, dann öffnet sich das Wort durch den Heiligen Geist und wir erkennen, Mensch, was werden wir geliebt von Gott? Wir erkennen das Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Gott kann gar nicht anders als zu lieben. Er geht jedem Einzelnen nach, um ihn zu lieben. Das Wort Gottes und der Sohn führt uns zum Einswerden mit dem Vater. Johannes 17, Vers 21 heißt es in dem hohen priesterlichen Gebet, das ist auch sehr beziehungsreich, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also das Einssein in dem Vater, diese Worte sind nicht an die Jünger gerichtet, sondern an den Vater. Der Vater soll dafür sorgen, dass die Jünger eins sind mit Jesus. Die Jünger haben eine andere Aufgabe bekommen, einander zu lieben. Und das soll das Zeugnis sein in dieser Welt, die Liebe zueinander. Die Jünger haben das Gebot, einander zu lieben. Und später in Vers 22 heißt es, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit auch sie eins seien in uns. Also, Jesus hat uns die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit gegeben, die göttliche Herrlichkeit, damit wir mit ihm eins sind in dem Vater. Das ist ja eine ganz neue Qualität. Wir sind also nicht nur begnadigte Sünder und und dürfen ab und zu mal zu Gott beten. Nein, wir sind Kinder Gottes, Erben Gottes. Wir sind geadelt durch die Liebe Gottes. Das ist das Neue. Das ist der Gegensatz zu dem, was heute viele Sekten kann man daran erkennen übrigens, dass sie immer mit Verbote handeln. Du darfst das nicht und das nicht und das darfst du auch nicht. Und mir sagte mal ein Bruder bei uns, der kam aus einer anderen Gemeinschaft, ist Rauchen Sünde? Ich war im Augenblick ein bisschen perplex. Ich bin ja nicht so spontan. Da habe ich gesagt, du, Sünde ist Abhängigkeit. Aber eins kann ich dir sagen, es ist ungesund zu rauchen, nicht? Denn musst du mal lesen, was da alles in dem Blut passiert mit diesen Schadstoffen, nicht? Das ist also mit Sicherheit nicht gesund. Und es ist auch Sünde, denn du bist in einer Abhängigkeit. Die Sünder müssen ab und zu immer, die Raucher müssen raus und machen eine Pause machen und müssen rauchen. Aber das sind nur so Nebenschauplätze. Sekten wollen immer Verbote. Und damals, zur Zeit des Johannes, war die Gnosis, die sagte, ja, du musst, kannst Gott erkennen, indem du viel schärfer nachdenkst. Und du musst bestimmte Dinge einhalten, Fasten einhalten, du musst jenes tun und jenes tun. Dann erkennst du Gott, dann gefällst du Gott. Nein, das stimmt nicht, natürlich. Nein. Im Hohenlied 8, Vers 6 kommen wir noch einen Schritt weiter. Da heißt es, die Liebe ist stark wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Also wir merken, die Liebe Gottes hat eine andere Qualität. Sie ist nicht so eine flüchtige Liebelei, wie wir Menschen das so kennen, nicht? Sondern sie ist stark, ganz stark. Als Gott den Menschen schuf, da heißt es ja, er schuf ihn aus Erde, aus Lehm. Nein, im Urtext heißt es, er schuf ihn aus Staub. Und frag mal eine Hausfrau, was Staub ist. Tut Staub wischen, unter anderem schlägt sie dann das Staubtuch aus. Also Staub braucht keiner. Ich brauche auch keinen Staub. Aber Gott nimmt dieses Unansehnliche, dieses, was man nicht braucht, nimmt und formt daraus den Menschen und bläst ihm den göttlichen Odem ein. Und also war der Mensch eine lebendige Seele. Das ist die Weise Gottes. Er nimmt das Unansehnliche und durchströmt es mit seiner göttlichen Odem. In der Vergangenheit haben viele Komponisten und Dichter darüber nachgedacht. Mozart in seiner Oper Così fan tutte mit der Arie der Odem der Liebe erquicket die Seele, ist ganz bekannt. Fritz Wunderlich hat das früher in den 50er, 60er Jahren gesungen. Nicht? Also der Odem der Liebe. Der Mensch ist seitdem Träger des göttlichen Odems. Geadelt. Und dann wissen wir um das Drama im Paradies, die Sünde bricht ein und Gott gibt den Menschen nicht auf. Er kann sich noch so verstecken. Adam, wo bist du? Und jetzt setzt Gottes Heilsgeschichte ein. Er geht dem Sünder nach. Er geht dem nach. Und in Lukas 15, so der Gipfel, wie der Jesus sagt, das Beispiel von dem verlorenen Sohn. Der Vater geht und sieht von Ferne den verlorenen Sohn. Und das sind wir, die Menschen, die verloren sind. In Sünde. Paulus sagt, in Sünde, Tod und Übertretung. Ja, das ist die Geschichte. So geht Gott um. Er ist voller Liebe. Er ist ein suchender Gott. Er will auch, dass seine Kinder wachsen im Glauben, zunehmen. Also kommen wir zurück zur Liebe. Die Liebe ist die Sehnsucht nach dem Du, nach dem Gegenüber. Die ist uns in die Wiege gelegt. Die Liebe. Die Liebe zum Anderen, die Liebe zu Gott. Und sie ist ein unbeschreibliches Gefühl, aber auch eine unbeschreibliche Tatsache. Gott liebt uns mit göttlicher Liebe. Was haben wir gesagt? Die Liebe ist stark wie der Tod. Zwei Dinge sind in unserem Leben ja beherrschend. Der Tod und die Liebe. Vom Tod spricht man nicht gerne, nicht? Das ist unangenehm. Aber von der Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5. Und da will sie sich nun entfalten, will Wohnung machen und will unser Leben bestimmen. Will uns sagen, wo es lang geht. Und wir sollen diese Gemeinschaft mit Gott genießen. Herr, welches Thema soll ich Sonntag predigen? Zeig mir, mach mein Herz warm. Öffne die Herzen der Geschwister, dass sie warm werden, von deiner Liebe begeistert sind. Neu entflammt werden von der Liebe Gottes in Christus. Dass dieser große, allmächtige, herrliche Gott mich geadelt hat zu seinem Kind. Herabgeneigt. Wunderschön. Und wir selber auf dieser Erde, wir sind ja nicht in das Leben hineingestolpert, wir sind ja in das Leben hineingeliebt. Du bist das Ergebnis von zwei Liebenden. Und Gott will uns unter seinen Liebesbezug bringen, in seinem Sohn. Und Johannes meint ja nicht jene Allerweltsliebe, sondern er meint die Liebe, die Agape-Liebe, die hingebende Liebe. Lasst uns einander lieben, sagt er. Das ist ein Befehl, eine Aufforderung. Wir sind dazu verpflichtet, einander zu lieben. Und zu lieben heißt ja, Anteil zu nehmen. Wie geht es dir, liebe Schwester? Anteil nehmen am Leben, an deinen Sorgen, an deinen Fragen, an dein Alleinsein, an dem, was dich auch beschäftigt oder quält, worüber du nachts vielleicht nicht schlafen kannst, Anteil nehmen. Sind wir dazu bereit? Das ist wichtig. Wir haben heute in unseren Nachbarschaften, auch bestimmt hier auch in Coesfeld, viele Menschen, die einsam sind, die alleine leben. Die Zahl der Alleinlebenden nimmt ständig zu. Und da sind wir als Gesandte an Christi statt und sollen diese Menschen ja auch besuchen. Wir haben viele Kalender, hier gibt es am Jahresende, Leben ist mehr und viele andere, die man verteilen kann. Ich habe sie auch fleißig verteilt. Und da kann man manches gute Gespräch mit anknüpfen. Und ich habe noch nie erlebt, dass man gesagt hat, nee, ich möchte den nicht. Ich bin montags in einer Gymnastikgruppe. Und es sind 12 Frauen, ich bin so der Quotenmann, der einzige Mann da. Und den habe ich auch zu Weihnachten immer ein Leben, ist mir ein Kalender verteilt. Und einige haben ihn allen nicht genommen, aber so die Hälfte nimmt den gerne. Es sind Katholiken. Und einer hat schon gesagt, Jürgen, ich denke jeden Tag an dich. Sag ich, oh, wieso? Ja, ich lasse mir doch den Kalender geben, dann lese ich ihn jeden Tag und so weiter. Und selbst unser Trainer sagt, ne, ich lese den nicht, aber meine Mutter hat schon gesagt, bring den Kalender mit, ich brauche den. Ne? Ja. Also so macht es die Runde und es ist nicht schwer. Und darin ist von der Liebe Gottes die Rede. Weitergeben. Also, die Liebe ist das tiefste Verlangen nach Gemeinschaft, nach dem Einswerden mit dem Anderen. Also mit Gott eins werden, mit dem Sohn eins werden. Und der Sohn will uns wieder mit dem Vater eins werden oder eins machen lassen. Vertraut, und er will uns in die innergöttliche Liebe führen. Er will uns teilhaben lassen. Um das mal zu verdeutlichen, der Herr Jesus, von dem heißt es, er ging abends auf dem Berg, stieg er, um zu beten. Er hat die ganze Nacht gebetet. Hast du schon mal 5 Minuten an einem Stück gebetet? Mir sagte mal ein Bruder auf einer Freizeit, das kann ich mich noch erinnern, der sagte zu mir ganz stolz, Jürgen, ich habe schon mal 15 Minuten gebetet. 15 Minuten beten, an einem Stück, 15 Minuten. Das ist, würde ich sagen, eine Diplomleistung, nicht? Aber der Herr Jesus hat die ganze Nacht gebetet. Und was hat er denn gebetet wohl? Was meint ihr? Ich muss es anders sagen. Er hat vielleicht nicht die Worte gebraucht, die wir brauchen. Paulus war ja bis zum dritten Himmel entrückt. Und was hörte und sah er da? Er hörte unaussprechliche Worte, die einem Menschen nicht auszusprechen geziemen, göttliche Worte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Jesus auf dem Berg mit dem Vater unaussprechliche Worte der Liebe, Ströme der Liebe zwischen Vater und Sohn sich bewegten, ein göttlicher Liebesaustausch ständig sich bewegte. Und dass dann der Herr Jesus gefüllt mit der Liebe Gottes und des Vaters wieder herabkam vom Berg. Er brauchte keinen Schlaf. So müssen wir uns das vorstellen. Es ist eine andere Dimension, eine andere Vorstellung von dem Gebet, was wir so kennen. Johannes zeigt uns hier, was wir brauchen. Und da, ich habe mir so einige Punkte mal aufgeschrieben. Er führt uns in die Gemeinschaft des Sohnes. Also, das heißt, Johannes führt uns durch Jesus in die vertraute, innige Lebensgemeinschaft mit dem Vater. Wir dürfen teilhaben an dem innergöttlichen Lebenskreis des Vaters. Wie der Vater mich geliebt hat, sagte Herr Jesus, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mein Wort haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Also in seinem Wort bleiben, in seiner Liebe bleiben. Der Heilige Geist hat er uns geschenkt, ins Herz ausgegossen und er will sich entfalten und uns immer mehr zum Sohn und zum Vater führen. Die Liebe führt uns zur Sohnschaft und unter der Liebesherrschaft des Vaters. Und wenn wir das so bedenken, dann muss unser Herz eigentlich warm werden vor Freude. Muss uns zur Anbetung führen, wie sehr uns Gott geadelt hat. Dass wir seine Kinder sind, dass wir an diesem innergöttlichen Lebenskreis teilnehmen dürfen. Jetzt schon, im Glauben. Natürlich noch mit unseren menschlichen Unzulänglichkeiten behaftet. Aber wir dürfen daran teilnehmen. Und der nächste Punkt, die Liebe Gottes führt uns zum Vaterherzen Gottes. Und das Vaterherzen Gottes ist unendlich gnädig und barmherzig. Aber die, so sagt es mal Helmut Thielicke, habe ich hier auch schon mal erwähnt, Helmut Thielicke sagte, ein Hamburger Prediger und Pastor, sagte mal, die Gnade Gottes ist unendlich. Und ewig, aber sie wird nicht ewig angeboten. Einmal ist Schluss, einmal ist dann die Gerichtszeit. Und dann werden alle zur Verantwortung gezogen, die die Gnade abgelehnt haben. Und alle die, die Gott verachtet haben, die gottlos gehandelt hat. Wir sehen das ja auch in unserer aktuellen Politik. Die meisten Regierungsmitglieder, ich habe darauf geachtet, als die Ampel vereidigt wurde, die meisten haben ja diesen Zusatz, so wahr mir Gott helfe, abgelehnt. Da habe ich so gedacht, selbst wenn du mit Gott nichts am Hut hast, aber Gott bietet dir doch die Hilfe an. So wahr mir Gott Hilfe. Warum nimmst du die Hilfe nicht an? Ich hätte es angenommen. Und wohin das führt, sehen wir ja. Es führt in die Sackgasse. Also, die Liebe Gottes, dahin führt uns der Sohn. Und die Liebe Gottes ist der Ursprung allen Seins. Wir werden verwandelt in der Liebe und der Liebe des Sohnes und bleiben doch uns selbst. Wir bleiben wir selbst. Das sehen wir auch an einem Ehepaar, ne? Die sich lieben. Ja, die lieben sich ganz innig und wunderbar, aber jeder bleibt doch seine eigene Persönlichkeit. So ist es auch richtig. Weiter der nächste Punkt. Gottes Liebe führt uns zum gegenseitig zur vergebenden Liebe. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben in unserer Gemeinde oft Menschen, ja, die sind nicht einfach. Andere wiederum sind wunderbar, mit denen kann man sonst leicht umgehen, sind fröhlich und unkompliziert und andere, die sind schwierig. Bei uns gibt es auch so schwierige Geschwister, nicht? Die fordern unendliche Geduld von uns, aber auch die sollen wir lieben. Die Alten, die Jungen, die etwas Schwierigen, auch die, die nicht so in Erscheinung treten, die so ein bisschen im Hintergrund sind, auch die sollen wir lieben und mit der gleichen Liebe. Wir können sie nur zu Jesus hinlieben. In der Gemeinde kann man nichts kommandieren und befehlen oder wie im Betrieb anordnen. In der Gemeinde kann man nur bitten und füreinander beten und freundlich einladen. Du, Erika, ich habe dich vermisst letzten Sonntag. Schade, dass du nicht da war. So kann man nur locken und die einzelnen Menschen zu Gottes Wort führen. Kommen wir langsam zum Schluss. Fassen wir zusammen. Gott, der Vater, der himmlische Vater, muss sich nicht zur Liebe entschließen. Er ist die Liebe in Person. Er liebt uns mit großer göttlicher Liebe, die eine andere Qualität hat, die durch die ganzen Jahrtausende gehen, durch die ganzen historischen Zeiten gehen. Er verfolgt unbeirrbar das Ziel, seinen Sohn Jesus Christus zu verherrlichen. Und wer den Sohn annimmt, der nimmt den Vater an. Und wer den Vater annimmt, wird im Sohn verherrlicht. Er will uns teilhaben lassen, jetzt schon, an seinem göttlichen Wesen, an seiner Liebe. Wir sollen wachsen in der Liebe. Und damit sollen wir auch Jesus ähnlich werden. Er will uns verwandeln in das Bild des Christus. Das ist so sein Ziel und seine Absicht. Damit wir ein wenig abstrahlen von der Herrlichkeit. Johannes 17, Vers 21. Abstrahlen von der Herrlichkeit, die der Herr Jesus dir gegeben hat, in dem Bereich, wo du tätig bist. Der himmlische Vater kann gar nicht anders als lieben. Er ist der Gott der Liebe. Und Johannes 3, Vers 16, jeder kennt den Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir kennen den Satz von Kindheit an, von der Sonntagsschule an, aber wir müssen ihn mal immer wieder neu aufbröseln und sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott hat Ausdauer. Da können noch so viel Gottlose sein und so vieles Schreckliches passieren. Gott liebt trotzdem den Menschen und kommt zu seinem Heilsziel durch den Dschungel der Sünde und des Verfalls und der Gottlosigkeit. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat seinen Sohn dahin gegeben, sein Herzstück, sein Schoßkind am Kreuz von Golgatha verbluten lassen. In die Hände von Sünder. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So sehr ist Gottes Liebe und wir dürfen teilhaben an der Liebe Gottes. Sind geadelt, uns hineinversetzen zu lassen in der Liebe des Vaters und des Sohnes. Das ist doch wunderschön. Also wo ich diese Verse gelesen habe und mich da vorbereitet habe, muss ich sagen, ach, ich habe zwischendurch immer wieder gedankt und gebetet für diese Worte des Apostel Johannes. Geliebte, bleibt in der Liebe. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt, sagt der Jesus. Bleibet in meiner Liebe. Und niemand wird euch aus meiner Hand reißen, sagt der Jesus auch noch. Hab keine Angst, wenn du in Turbulenzen kommst, in deinem Leben, in deiner Arbeitsstätte, in deiner Ausbildungsstätte und wo auch immer. Niemand wird dich aus der Hand des Vaters und des Herrn Jesus rauben. Er hat dich erlöst und erkauft, versiegelt mit dem Heiligen Geist seiner Verheißung und seiner Liebe. Wenn wir das mal alles auf uns wirken lassen, müssen wir sagen, boah, schön, danke Herr Jesus, habe ich nicht verdient. Dann dürfen wir gestärkt in die Woche gehen und nicht nur in die Woche, in unser Leben gehen. Und wenn dann die Stürme des Lebens kommen, wenn wir älter werden, alt werden, ganz alt werden, wissen wir doch, alles war Gnade. Er hat uns getragen in seiner Liebe, jeden Tag und jeden Augenblick. Paulus bringt es so im 1. Korinther 15, Vers 55, auf den Punkt, da schreibt er, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Zwar im anderen Zusammenhang, aber wir dürfen den Vers mal so auf uns wirken lassen. Jesus gibt uns den Sieg, oder Gott gibt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, er macht uns zu Teilhabern seines Sieges, den er am Kreuz errungen hat. Durch den Glauben. Nicht durch Leistung. Das haben wir morgen gehört. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Schwache. Gott hat den Menschen gebildet. Staub. Wir sind Staub. Aber er hat uns geadelt durch den Glauben, durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist das Wunderbare. Und wir dürfen uns darauf freuen, einmal bei ihm zu sein. Ja, das ist das Endziel. Wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, das ist groß und gewaltig. Und das soll ich euch alle stärken und ermutigen, nicht aufzugeben im Glauben, sondern dran zu bleiben. Dran zu bleiben bei dem Herrn Jesus und euch verändern zu lassen in das Bild des gekreuzigten und auferstandenen. Amen.